Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehler, Mikrofon. Hallo. In der nächsten halben Stunde wird uns unter anderem die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen beschäftigen, die an einem neuen Grundsatzprogramm schrauben. Außerdem blicken wir auf die Diskussion um die November-Einschränkungen in Sachen Corona-Zahlen. Die Bundesländer arbeiten an Vorschlägen für die nächste Gesprächsrunde mit der Kanzlerin am Mittwoch. Rund um die Corona-Maßnahmen dreht sich heute auch alles in Leipzig unter anderem wieder einmal. Wir berichten über die neuerlichen Protestaktionen der sogenannten Querdenker dort. Am Ende der Sendung dann wie immer samstags alles Wichtige vom Sport, vor allem also vom Bundesliga-Fußball. Und in unserer Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um das Friedensabkommen von Dayton zwischen den Staaten des ehemaligen Jugoslawien vor 25 Jahren. Zunächst aber nach Berlin oder besser ins Internet, denn dort treffen sich die Grünen seit gestern und noch bis morgen zur Bundesdelegiertenkonferenz, natürlich virtuell. Spektakuläre Personalentscheidungen wie etwa die der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl gibt es nicht in diesen drei Tagen. Es geht ums Inhaltliche in Form eines neuen Grundsatzprogramms. Nach Parteichefin Annalena Baerbock gestern hat sich heute Nachmittag nun auch ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck an die Delegierten gewandt. Nadine Lindner beobachtet das Parteitreffen für uns. Was hat Robert Habeck gesagt und wie kam sein Auftritt rüber?
Ja, Robert Habeck hat heute Mittag mit seiner politischen Rede den zweiten Tag des digitalen Parteitags der digitalen Bundesdelegiertenkonferenz eröffnet. Und ich habe jetzt mal drei Punkte rausgenommen, die ich ganz interessant fand. Robert Habeck hat schon wie Annalena Baerbock auch erstmal eine Gesellschaftsanalyse gemacht, wo die deutsche Gesellschaft steht, vor allem auch vor der Herausforderung durch die Corona-Pandemie und auch durch den Populismus, den Robert Habeck angesprochen hat.
Der gemeinsame Grund unserer Gesellschaft ist ausgetrocknet, er hat Risse bekommen und kleine Schollen sind entstanden. Auf diesen Schollen leben Menschen in Gruppen und Grüppchen.
Ja, und Robert Habeck hat gesagt, um das zu bekämpfen, müsse man zum Beispiel die öffentlichen Räume stärken, weil sich hier Menschen treffen können. Und da hat er gesagt, das ist natürlich in Corona-Zeiten dann besonders schwierig. Was ich noch interessant fand, war, dass er auch auf den Punkt Innenpolitik eingegangen ist, was ja jetzt nicht so ein urgrünes Thema eigentlich ist, wo man aber schon länger beobachtet, dass Robert Habeck versucht, dort auch die Grünen breiter aufzustellen. Und er hat nochmal darauf verwiesen, dass er Rechtsextremisten, aber auch Islamisten als Bedrohung der Gesellschaft ansieht und dass er sich ein härteres Vorgehen unter anderem gegen islamistische Gefährder auch vorstellen kann.
Wir nutzen alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten, um Gefährder, die frei herumlaufen, schnellstmöglich aus dem Verkehr zu ziehen, durch Vollstreckung von Haftbefehlen, durch die Bündelung von Verfahren, durch Verurteilung.
Tja, und das sind halt Töne, die man so vor 10 Jahren vielleicht nicht bei den Grünen vermutet hätte, wo aber Robert Habeck jetzt diese Töne erstmal setzt. Und ich glaube, er tut das ganz bewusst, auch im Hinblick auf das kommende Jahr. Denn Robert Habeck hat wie gestern Annalena Baerbock auch den Führungsanspruch, den Machtanspruch der Grünen nochmal gezeichnet. Und er hat das dann so verpackt.
So findet 2021 seit der Gründung der Bundesrepublik erstmals eine Wahl ohne amtierende Kanzlerin statt. Erstmals kämpft außerdem eine dritte Partei ernsthaft um die Führung dieses Landes.
Na, und die Kritik musste nicht länger auf sich warten lassen. Die kam unter anderem von der Linkspartei. Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und hat gesagt, er würde hier eine große Schleimspur zur CDU sehen und die Grünen seien eine absolut kantenfreie Partei. So sein Eindruck nach dieser Bundesdelegiertenkonferenz. Also da gibt es auch ein bisschen Gegenwind, wenn auch von außerhalb der Partei.
Dennoch, Frau Lindner, Sie nannten das Stichwort urgrüne Themen. Einen wichtigen Streitpunkt haben die Grünen da jetzt wohl heute mit einem Kompromiss aus dem Weg geräumt. Dabei ging es um den Klimaschutz, also ein urgrünes Thema. Was genau steckt dahinter, hinter diesem Kompromiss?
Ja, es gab am Anfang einen Streit bzw. eine Auseinandersetzung darum, wie hart oder wie scharf man die klimapolitischen Ziele in diesem Grundsatzprogramm auch formulieren möchte. Man hat sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, der besagt, dass man sich auf den 1,5-Grad-Pfad begeben will. Also das heißt, anstrebt nur 1,5 Grad Erderwärmung dann auch zuzulassen. Und das ist unmittelbar und substanziell für das Handeln in den nächsten Jahren. Klimaschützerinnen und Klimaschützer hätten sich eigentlich noch was anderes vorstellen können, nämlich dass das 1,5-Grad-Ziel zur Maßgabe grüner Politik wird. Aber das hätte durchaus Schwierigkeiten bringen können für zum Beispiel grüne Landesregierungen. Jetzt hat man sich also auf diesen Pfad geeinigt, der durchaus noch ein bisschen Spielraum lässt. Auf der anderen Seite scheint man jetzt diesen Konflikt befriedet zu haben. Ich denke auch, dass es ein großes Anliegen auch des Bundesvorstands war, bei diesem Kernthema, bei diesem grünen DNA-Thema keinen offenen Konflikt ausbrechen zu lassen. Man hat sich dort wohl auch mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future verständigt. Zumindest wurde das heute Mittag nicht dementiert. Und Luisa Neubauer von Fridays for Future, die hat dann direkt nach Verkündung der Einigung dann auch sich auf Twitter geäußert. Sie hat gesagt, ja, die Grünen haben auf Druck von breiten gesellschaftlichen Bündnisses heute einen wichtigen Schritt gemacht und das sei gut, so Luisa Neubauer. Also ich glaube, die Grünen haben ein Interesse, dort keine Brüche sozusagen mit anderen Organisationen dann noch aufkommen zu lassen.
Und welche Entscheidungen sind bisher sonst noch gefallen?
Es gab jetzt gerade vor wenigen Minuten die Einigung auf das Kapitel zum Thema grüne Wirtschaft, wo man sich auch nicht ganz abwenden will, zum Beispiel von öffentlich-privaten Partnerschaften, wo man aber doch gesehen hat, dass es im Detail hier und dort auch knappe Abstimmungen gab. Ansonsten gab es noch das grüne Landwirtschaftskapitel, auf das man sich geeinigt hat. Größere Debatten werden noch erwartet, auch zum Thema Demokratie und auch Außenpolitik, zum Beispiel im Verhältnis zur NATO.
Soweit Nadine Lindner live über die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Vielen Dank. Und zu den Grünen haben wir auch einen Kommentar für Sie vorbereitet, gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Die Hoffnungen haben sich nicht bestätigt, dass die strengeren Corona-Beschränkungen seit Anfang November die Infektionszahlen deutlich nach unten drücken. Das hat zwar nicht geklappt, aber die steile Aufwärtskurve zumindest wurde gebremst und die Zahl der Neuinfektionen hat sich stabilisiert, wenn auch auf hohem Niveau. Zu hoch, sagen viele sogar, und das ist recht neu aus den Reihen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die sitzen jetzt an Vorschlägen an den Bund, wie man bei den Corona-Beschränkungen nachjustieren könnte. Dabei ist eines schon ziemlich klar: Eine Lockerung wird es nicht geben. Im Gegenteil, Frank Capellan.
Die Zeichen stehen auf Verschärfung, auf Verlängerung, auch wenn das kaum jemand so deutlich aussprechen mag. Peter Altmaier etwa, der Wirtschaftsminister, mag nicht über einzelne Maßnahmen reden, drängt aber darauf, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten in jedem Fall am kommenden Mittwoch Entscheidungen treffen.
Wir müssen die Zahl der Kontakte reduzieren, und zwar nicht um 5 oder 10%, sondern um deutlich mehr als die Hälfte.
Bekräftigt der Christdemokrat im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Im Frühjahr hat es bei uns doch auch funktioniert, die Infektionszahlen drastisch nach unten zu drücken, meint Altmaier.
Es funktioniert im Augenblick in vielen unserer Nachbarländern, in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, wo sich die Zahlen zum Teil halbiert haben. In Deutschland ist es noch nicht so weit. Das hängt auch damit zusammen, dass wir mit sehr vorsichtigen Maßnahmen vor 3 Wochen begonnen haben.
Auch Kanzleramtschef Helge Braun stimmt die Deutschen auf schärfere Kontaktregeln ein. Angela Merkel wollte schon in der vergangenen Woche durchsetzen, dass sich die Bürger nur noch mit maximal 2 Personen aus einem anderen Haushalt treffen dürften. Ihr Ruf nach einer Ein-Freund-Regelung für Kinder bei Begegnungen in der Wohnung war von den Ländern strikt abgelehnt worden. Jetzt aber drängen Ministerpräsidenten wie Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen auf eine Verschärfung. Der CDU-Politiker ist mit den Ansteckungszahlen nicht zufrieden.
Sie sind noch nicht niedrig genug. Wir haben die exponentielle Wachstumskurve gebrochen, aber auf dem hohen Niveau müssen wir weiter reduzieren.
Auch das Thema Schulen ist längst nicht abgehakt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bringt erneut Wechsel- und Hybridunterricht ins Spiel. Zudem könnten Schüler mit den besser schützenden FFP2-Masken ausgestattet werden, schlägt Dobrindt im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse vor. Auch Kanzleramtschef Braun verweist auf hohe Infektionszahlen, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wer zudem dem Wirtschaftsminister genau zuhört, der kann nur den Eindruck bekommen, dass eine Verlängerung des Lockdowns bis in den Dezember hinein inklusive der Restaurant- und Kneipenschließungen doch sehr wahrscheinlich ist.
Wenn wir weiterhin Maßnahmen brauchen, und ich bin davon überzeugt, dann müssen wir den davon Betroffenen auch adäquate und ausreichende Hilfe zugutekommen lassen. Wir sind im Augenblick damit beschäftigt, die Novemberhilfen als Abschlagszahlungen auszubezahlen, damit vor allen Dingen die vielen kleinen Restaurantbesitzer damit umgehen können. Aber als Wirtschaftsminister stehe ich dafür ein, dass wir den Betroffenen, denen wir ja viel zumuten, ein akzeptables Hilfsangebot machen.
Auch die Grünen gehen davon aus, dass Mitte kommender Woche eine Verlängerung und Verschärfung des November-Lockdowns beschlossen wird. Am Rande des Parteitages erklärt Co-Chef Robert Habeck:
Ja, ich glaube, darauf sollte man sich einstellen. Also Lockerungen, würde ich sagen, sind auszuschließen. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen regional differenzieren. Im Norden, im Nordosten sieht die Lage ja ganz anders aus als in Bayern beispielsweise. Aber insgesamt wird man nicht von Lockerungen ausgehen können und wir tun das auch nicht. Und wir müssen halt sehen, dass wir den Wellenbrecher, der ja die Welle eher geglättet hat, zu einem echten Wellenbrecher machen. Bisher scheinen die Maßnahmen nicht zu reichen.
Darauf verweisen heute auch Virologen. Mit knapp 23.000 Neuinfektionen gegenüber dem Vortag hat sich die Zahl auf hohem Niveau eingependelt. Der erhoffte deutliche Rückgang wie während des Shutdowns im April ist bisher ausgeblieben.
Soweit Frank Capellan über die Corona-Diskussionen in der Politik. Auf der Straße gibt es sie auch. So wie heute wieder in Form von teils wütenden Protesten gegen die geltenden Corona-Regeln, gegen Kontaktbeschränkungen, gegen das Masketragen. Nach Leipzig schauen wir deshalb jetzt genauer, denn vor zwei Wochen war ja dort rund um die Querdenken-Kundgebungen einiges schiefgelaufen. Und vor der für heute angemeldeten Veranstaltung in Leipzig hatte der sächsische Verfassungsschutz explizit davor gewarnt, Rechtsextremisten könnten die Demonstration unterwandern und für ihre Zwecke missbrauchen. Nun hat der Veranstalter die Kundgebung in Leipzig aber kurzfristig wieder abgesagt, obwohl schon mehrere hundert Menschen vor Ort waren. Die Lage in Leipzig schildert unser Landeskorrespondent Alexander Moritz.
Es sind wieder die gleichen Bilder. Hunderte Demonstrierende aus dem Querdenkerspektrum ziehen durch die Leipziger Innenstadt. Die Polizei kann den wegen Corona verbotenen Zug nicht stoppen. Auch andere Sprechchöre sind zu hören. Maske runter und Merkel muss weg. In der Demonstration mischen sich erneut diverse Gruppen. Im Vergleich zu vor zwei Wochen sind allerdings Rechtsextreme dominanter. Diverse rechtsextreme Gruppierungen hatten zur Veranstaltung aufgerufen. Zu dem Umzug kam es, nachdem die eigentlich neben dem Gewandhaus geplante Kundgebung gegen die Corona-Politik vom Veranstalter am Nachmittag kurzfristig abgesagt worden war. Offenbar weigerte er sich, eine Maske zu tragen. Ein vorgelegtes Attest akzeptierten die Behörden nicht. Daraufhin begann die Menge von schätzungsweise über 1000 Menschen ihren Zug durch die Innenstadt. Derweil waren auf dem benachbarten Augustusplatz mehrere tausend Menschen, vor allem aus dem linken Spektrum, zu einer Gegendemonstration zusammengekommen.
Wir sind auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse überzeugt, dass Maßnahmen wie das Tragen einer Alltagsmaske und der Mindestabstand zu anderen Mitmenschen vor einer weiteren Verbreitung dieses gefährlichen Virus schützt und wir so ganz praktisch im Alltag in Solidarität mit Risikogruppen handeln müssen und können.
Stadt und Polizei hatten angekündigt, die Corona-Regeln diesmal durchzusetzen. Die Polizei zeigte deutlich mehr Präsenz als vor zwei Wochen. Damals war eine bundesweite Querdenken-Demonstration in Leipzig damit geendet, dass Demonstrierende Polizeiketten durchbrachen und um den Leipziger Ring zogen. Das wollte die Polizei heute auf jeden Fall verhindern. Die angemeldeten Demonstrationen wurden streng voneinander getrennt. Versammlungsflächen waren mit Gittern abgesperrt. Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen wurden Personen nur einzeln eingelassen, die Maskenpflicht kontrolliert. Seit dem Vormittag kreisen Polizeihubschrauber über der Stadt. Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern waren in der Innenstadt postiert. Dazu mehrere Wasserwerfer und Räumpanzer deutlich sichtbar in Bereitschaft gehalten. Am Nachmittag gab sich Leipzigs Polizeipräsident Thorsten Schulze optimistisch.
Wir haben uns im Vorfeld auch wieder sehr gut abgestimmt, die Gefahrenbeurteilung ausgetauscht. Ich denke, wir sind da weiterhin auf einem guten Weg. Das haben wir vor zwei Wochen auch gemacht, nur haben uns die Ereignisse dort überrollt im Vorfeld und bei der Versammlungslage an sich auch.
Doch auch diesmal verlor die Polizei zwischendurch die Kontrolle. Noch immer ziehen Menschengruppen durch die Leipziger Innenstadt, liefern sich Katz-und-Maus-Spiele mit der Polizei. Die berichtet von Angriffen auf Polizeibeamte. Wasserwerfer wurden bislang nicht eingesetzt, allerdings liegt die Verhältnismäßigkeitsschwelle zum Einsatz bei Temperaturen nur knapp über 0 Grad auch sehr hoch. Sachsens Innenminister Wöller hatte vor 2 Wochen die Verantwortung für die chaotischen Szenen der Stadt Leipzig zugeschoben. Die Kommunikation zwischen Polizei und Stadt sollte daraufhin verbessert werden. Auch dieser Einsatz wird wohl für politische Diskussionen sorgen.
Alexander Moritz berichtete aus Leipzig. Um eine Frauenquote in den Vorstandsetagen größerer Unternehmen wird in Berlin schon sehr lange gerungen. Zumindest einen Schritt näher gerückt scheint dieses Vorhaben nun, wie Claudia Plass berichtet.
Grundsätzlich soll es nach dem Willen der Großen Koalition künftig eine verbindliche Frauenquote geben. Darauf hat sich die vom Koalitionsausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe zum Thema verständigt, wie Justizministerin Lambrecht von der SPD und Staatsministerin Wiedmann-Mautz von der CDU mitteilten. In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als 3 Mitgliedern muss demnach ein Mitglied eine Frau sein. Lambrecht sprach nach der Einigung von einem großen Erfolg für die Frauen in Deutschland. Wiedmann-Mautz betonte, der Bund gehe auf dem Weg zu mehr Frauen an der Spitze mit gutem Beispiel voran. Mit der Einigung sei eine wichtige Hürde genommen für das sogenannte Führungspositionengesetz. Es sieht verbindliche Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen vor. Der Kompromiss soll in der kommenden Woche den Koalitionsspitzen vorgelegt werden, die dann abschließend darüber entscheiden sollen. Danach soll die Ressortabstimmung folgen.
Und Rückendeckung, zumindest für einen festgeschriebenen Mindestanteil an Frauen in Führungspositionen, kommt auch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Ich hätte mir, als ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag kam, 1994, nicht vorstellen können, dass wir 26 Jahre später immer noch über diese Fragen diskutieren und dass die Gleichstellung in vielen Bereichen immer noch nicht erreicht ist. Und das zeigt, dass es richtig ist, dass wir als Große Koalition jetzt den nächsten gemeinsamen Schritt machen.
Soweit Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der CDU-Mann hat sich übrigens gegenüber dem Deutschlandfunk geäußert. Morgen Vormittag können Sie ihn dann auch noch mal hören, hier bei uns im Interview der Woche ab 11:15. Dann geht es vor allem um die deutsche Wirtschaft in Corona-Zeiten. Für Donald Trump bedeutet es wohl den Abschied von der großen internationalen Bühne als amtierender US-Präsident, der G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte. Der sollte eigentlich heute und morgen in Riad in Saudi-Arabien stattfinden. Wegen Corona gibt es das Ganze aber als Videokonferenz und Trump ist auch noch einmal mit dabei. Inhaltlich steht der Kampf gegen die Pandemie bei den G20 ganz oben auf der Agenda. Da geht es um Fragen wie die gerechte globale Verteilung von Impfstoffen oder auch harten Einschränkungen der Wirtschaft, um das Virus in den Griff zu bekommen. Einzelheiten vom Auftakt von Carsten Kühntop.
Das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Riad sollte der glanzvolle Höhepunkt der diesjährigen G20-Präsidentschaft der Saudis sein. Wie in einem Schaufenster hatte das Königreich der Welt vorführen wollen: Wir öffnen und reformieren uns und bauen unsere Wirtschaft um. Prunkvolle Paläste wollte man den Fernsehkameras zeigen, glitzernde Hochhäuser und ganz viel Kultur und Geschichte. Stattdessen mussten die Saudis den Gipfel ins Internet verlegen, eine schmucklose Veranstaltung. Der Gastgeber, König Salman, sagte in seiner Eröffnungsansprache, die Corona-Pandemie habe den Fokus der saudischen G20-Präsidentschaft drastisch geändert. Wir haben die Pflicht, uns während dieses Gipfeltreffens gemeinsam der Herausforderung zu stellen und unseren Völkern eine starke Botschaft der Beruhigung und der Hoffnung zu schicken, indem wir Maßnahmen beschließen, die die Krise abschwächen. Es sei wichtig, dass Corona-Impfstoffe und Medikamente gleichberechtigt allen Menschen zur Verfügung stünden, so der Monarch. Der saudische Politologe Salem Al-Yami glaubt, dass die Politik bei diesem Gipfel keine große Rolle spielen wird. Aus meiner Sicht stehen die politischen Themen dieses Mal nur an zweiter Stelle, denn weil der Gipfel virtuell ist, gibt es am Rande keine Begegnungen der Staats- und Regierungschefs, wie das normalerweise üblich ist. Stattdessen gibt es 2 Schwerpunkte, die alle Teilnehmer unter Druck setzen: Corona und die Wirtschaft. Das sind die beiden Schlüsselwörter dieses Gipfels und aller anderen Gipfel bis auf Weiteres. Überschattet wird das Cybertreffen von heftiger Kritik internationaler Menschenrechtsorganisationen an Saudi-Arabien. So verlangte Amnesty International von den Staats- und Regierungschefs, vom Gastgeber die Einhaltung der Menschenrechte einzufordern. Die Gipfelteilnehmer sollten sich nicht von, so wörtlich, vermeintlichen Reformen im Königreich täuschen lassen. Amnesty verlangte, dass mehrere inhaftierte Frauenrechtlerinnen unverzüglich freigelassen werden. Adel al-Jubeir, Staatsminister im saudischen Außenministerium, wies die Vorwürfe und Forderungen zurück. Der BBC sagte al-Jubeir:
We have a legal system. We have laws.
Wir haben ein Justizsystem, wir haben Gesetze, wir wenden unsere Gesetze an, unsere Justiz ist unabhängig und wir erlauben es niemandem, uns zu belehren oder uns vorzuschreiben, was wir tun oder lassen sollten. So wie auch wir den Menschen in Großbritannien oder in Amerika oder andernorts nicht sagen, was sie tun oder lassen sollten.
Or in other places, what they should or should not do.
Die G20 fasst die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und die Europäische Union zusammen. Sie repräsentiert mehr als 85% der weltweiten Wirtschaftsleistung, 3/4 des Welthandels und 2/3 der Weltbevölkerung. Im Dezember geht der einjährige Vorsitz der G20 von Saudi-Arabien an Italien über.
Carsten Kühntop berichtete. Anschläge gehören in Afghanistan zum traurigen Alltag. Heute früh aber wurde die Hauptstadt Kabul von einer ungewöhnlich brutalen Attacke erschüttert. Eine wahre Explosionsserie zerstörte viele Gebäude im stark gesicherten Regierungsviertel und auch in Wohngegenden. Es gab Tote und Verletzte. Die IS-Terrormiliz hat die Raketenangriffe auf Ziele in Kabul inzwischen für sich beansprucht und das ausgerechnet während der Diskussion um den angekündigten US-Truppenabzug. Bernd Musch Borowska berichtet.
Aufräumarbeiten in Kabul nach dem Granatenangriff heute Morgen und Verzweiflung bei den Angehörigen der Opfer. 8 Menschen seien ums Leben gekommen, teilte das afghanische Innenministerium mit. Dutzende wurden verletzt. Mehr als 20 Mörsergranaten wurden auf Wohngebiete rund um die sogenannte grüne Zone abgefeuert, wo sich die meisten ausländischen Botschaften befinden. Unter den Opfern vor allem Zivilisten, darunter auch Kinder. Kadia, die Großmutter eines kleinen Mädchens, das von Granatsplittern getötet wurde. Was hat das unschuldige Kind denn getan, dass es getötet wurde? Während des Frühstücks in seinem Zuhause. Was haben wir getan? Wir sind doch nicht die Regierung. Warum töten sie uns einfache Leute? Inzwischen hat sich die Terrororganisation Islamischer Staat zu dem Angriff bekannt. Schon im August hatte es einen ähnlichen IS-Angriff in Kabul gegeben. Ende vergangenen Jahres hatte Präsident Ashraf Ghani den Islamischen Staat in Afghanistan für besiegt erklärt. Doch Daesh, wie die Terrororganisation in der Region genannt wird, ist weiterhin aktiv. Ende Oktober hatte sich ein Selbstmordattentäter des IS vor einem Schulgebäude in Kabul in die Luft gesprengt und dabei fast 20 Menschen getötet und Dutzende verletzt, alles Schülerinnen und Schüler. Die afghanische Regierung, die vor rund 2 Monaten den sogenannten innerafghanischen Dialog mit den Taliban aufgenommen hat, macht die Taliban für das anhaltend hohe Gewaltniveau im Land verantwortlich. Die seit Monaten immer häufigeren Angriffe der Taliban auf Regierungstruppen und öffentliche Einrichtungen schafften eine Sicherheitslücke, die von anderen Terrororganisationen genutzt werde. Der Islamische Staat und auch Al-Qaida seien weiterhin aktiv in Afghanistan, sagte vor kurzem der Vorsitzende des Hohen Rates für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer Videokonferenz des US-Thinktanks Council on Foreign Relations. Diese Extremisten des Islamischen Staates und von Al-Qaida nutzen die Situation für ihre Zwecke. Die verfolgen ihre eigenen Ziele. Wenn wir nicht verhindern, dass sie sich hier in Afghanistan niederlassen, dann werden die sich auch gegen andere Länder wenden. Die machen, was sie wollen. Die USA wollen ihre Truppen aus Afghanistan abziehen. Bis Mitte Januar wird die Zahl der US-Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch auf 2.500 reduziert. Auch die Bundeswehr arbeitet offenbar an einem Szenario für den Abzug aus Afghanistan innerhalb der nächsten 4 Monate.
Tote und Verletzte durch unzählige Raketenexplosionen in Kabul. Das war der Bericht von Bernd Musch-Borowska. Und damit noch einmal zurück zur Corona-Lage in Europa. Die italienische Provinz Südtirol will zeigen, wie es auch gehen kann. Sie hat dort einen mehrtägigen Massentest gestartet. Nicht zuletzt, um vielleicht doch bald das vom für sie so wichtigen Tourismus retten zu können, was noch übrig ist. Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Alter ab 5 Jahren sollen sich auf Corona testen lassen. Allerdings freiwillig und auch kostenlos. Wie die Aktion in Südtirol läuft, erzählt Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg.
Über 103.000 Menschen haben sich bislang testen lassen. Das ist bereits fast ein Drittel der von der Landesregierung erhofften Gesamtteilnehmerzahl. In Bozen waren Menschen schon über eine Stunde vor Öffnung an den Teststationen. Auch später bildeten sich teilweise lange Warteschlangen. Vizebürgermeister Walcher sprach von einer großen Resonanz auf die Aktion. Über 1500 Menschen wurden am ersten Tag positiv getestet. Sie müssen 10 Tage zu Hause in Quarantäne. Ziel ist es, dass durch den Massentest Infizierte, die keine Krankheitssymptome haben, erfahren, dass sie das Coronavirus in sich tragen. Experten vermuten, dass Ansteckungsketten häufig ausgelöst werden durch Menschen, die gar nicht spüren, dass sie infiziert sind. Durch den Massentest hofft Südtirol, die Covid-19-Ansteckungsketten zu durchbrechen und den zuletzt rasanten Anstieg der Infektionszahlen zu stoppen. In Südtirol sind derzeit 95% der Klinikbetten mit Covid-19-Patienten belegt.
Jörg Seiselberg berichtete aus Italien. Und damit kommen wir zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Bayern München gegen Werder Bremen. Das sind oft eindeutige Siege für die Münchner gewesen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Heute nicht, oder?
Nein, nach vielen hohen Siegen zu Hause gegen Bremen spielen die Bayern heute nur 1:1. Und die Bremer sind dabei sogar in Führung gegangen, wie Michael Küster berichtet.
Es war eine zähe Partie zwischen Bayern München und dem SV Werder Bremen, der allerdings sehr, sehr diszipliniert bei den Bayern aufgetreten ist und auch in der ersten Halbzeit schon richtig gute Chancen durch Augustinsson und Bittencourt hatte. Fast mit dem Pausenpfiff dann auch die nicht unverdiente Führung für den SV Werder Bremen nach einem schönen Angriff über die rechte Seite erzielt Maximilian Eggestein in der 45. Minute die Bremer Führung. Die Bayern dann wütend im zweiten Durchgang, hatten zunächst einen Lattenschuss von Douglas Costa, kamen nach einer Stunde durch Kingsley Coman zum Ausgleich, ein Kopfball aus kurzer Distanz. In der Folge vor allem auch Werder Bremen weiter mit gefährlichen und guten Gelegenheiten. Am Ende blieb es allerdings bei einem unterm Strich gerechten 1:1.
Und die Bayern könnten damit die Tabellenführung verlieren, wenn RB Leipzig im Abendspiel in Frankfurt gewinnt. Dort steht es nach 5 Minuten 0:0. Vorerst Tabellenzweiter, Bayer Leverkusen nach einem 2:1-Sieg gegen Bielefeld. Keinen Sieger hat es hingegen beim Spiel Hoffenheim gegen Stuttgart gegeben. Dafür aber viele Tore vom 3:3, berichtet Jens-Jörg Krieg.
6 Tore in einem Derby, in dem alles drin war, in dem allerdings auch die Serien weitergehen. Das heißt für die TSG Hoffenheim, sie bleiben weiter sieglos bei diesem 3:3 in einer vor allen Dingen starken zweiten Halbzeit, angeführt mit dem zurückgekehrten Torschützen per Elfmeter mit Kramaric. Und das heißt für den VfB Stuttgart, sie sind seit 7 Partien jetzt ungeschlagen. Sie waren auch die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, hatten dadurch Gonzales und Wamangituka getroffen. Den Auftakt machte Baumgartner für die TSG. Mit 2:1 also in die Pause hinein. Und dann kam die Mannschaft von Sebastian Hoeneß stärker ins Spiel durch Session und Kramaric zu den Treffern. Aber das grande Finale, das gehörte einem Verteidiger, Marc-Oliver Kempf, in der 4. Minute der Nachspielzeit zum Endstand von 3:3.
Schalke 04 setzt hingegen seine Horrorserie fort. Die 0:2 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg ist das 24. Spiel in Folge ohne Sieg. Jan Wochner.
Schalkes Leistung in der ersten Hälfte war schlicht und ergreifend gruselig. Fast ohne Gegenwehr kombinierte sich Wolfsburg mal für mal zum Tor durch. Der 0:2-Pausenrückstand war für Schalke schmeichelhaft. Für Wolfsburg traf Wout Weghorst per Kopf nach einer Ecke schon nach 4 Minuten. Xaver Schlager legte Mitte der ersten Hälfte für Wolfsburg zum 2:0 nach. Erst nach der Pause gab es Schalker Gegenwehr. Trotz einer Reihe von guten Möglichkeiten fiel der Schalker Anschlusstreffer aber nicht. Raman traf bei der besten Chance nur die Latte. Wolfsburg siegt am Ende nicht unverdient mit 2:0, dominierte vor allem die erste Hälfte, bleibt in dieser Saison ungeschlagen. Für Schalke dagegen war es das 24. sieglose Bundesligaspiel in Folge.
Und Schalke damit mit 3 Punkten weiter auf einem Abstiegsplatz. Den Sprung auf die Plätze für das internationale Geschäft hat Borussia Mönchengladbach verpasst. Gladbach spielt in Augsburg 1:1, trotz früher Führung und Überzahl. Armin Lehmann mit dem Spielbericht.
Gegen 10 Augsburger sah Borussia Mönchengladbach lange wie der knappe Sieger aus. Ein 1:0 stand auf der Anzeigentafel. Florian Neuhaus war in der 5. Minute der Torschütze für Borussia Mönchengladbach. Die Augsburger mit starker Anfangsphase, dann aber wurde Gladbach immer besser, ging nicht nur in Führung, sondern hatte durch Hermann und vor allem durch Breel Embolo mehrere Riesenmöglichkeiten, diesen knappen Vorsprung auszubauen. Es gelang ihnen aber nicht. Und als Framberger, der Augsburger, nach einer guten Stunde die gelb-rote Karte sah, da schien das Spiel entschieden, war es aber nicht. Caligiuri in der 89. Minute sorgte für viel Jubel bei den bayerischen Schwaben und erzielte das 1 1:1.
Berichtet Armin Lehmann und heute um 20.30 Uhr dann noch das Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Lange sind sie nicht mehr geflogen. Die deutschen Skispringer unter strengen Hygienevorschriften findet an diesem Wochenende in Polen aber der Weltcup-Auftakt statt. Und im Teamwettbewerb haben sich die Deutschen gut präsentiert, wie Thorsten vom Wege beobachtet hat.
Guter Auftakt für die deutschen Skispringer. Bei der Weltcup-Premiere im polnischen Wisła musste sich das Team mit Konstantin Schmid, Pius Paschke, Karl Geiger und Markus Eisenbichler im Mannschaftsspringen nur den Österreichern geschlagen geben. Gastgeber Polen landete auf Platz 3. Nach dem ersten Durchgang hatten die Schützlinge von Bundestrainer Stefan Horngacher sogar in Front gelegen. Doch im Finale konnte Österreich vor allem durch einen überragenden Sprung von Daniel Huber, der mit 135 Metern Tagesbestweite stand, noch vorbeiziehen.
Und nach 2 Jahren ohne gewählte Führungsspitze hat der Deutsche Schwimmverband einen neuen Präsidenten. Marco Troll, Präsident des Badischen Schwimmverbandes, ist mit 76% von der Mitgliederversammlung gewählt worden. Ein Interview mit ihm gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Soweit der Sport von und mit Maximilian Rieger. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mein Name ist Sebastian Ehl.